Heute erleben Sie über eine gute Strecke von Audiokassettenprotokollen, wie der Restaurantkritiker und in schnellen Autos reisende Wolfram Siebeck glücklich und zufrieden war. In Frankreich war er besonders oft froh, so scheint es. Der Regisseur Ulrich Gerhardt hat mit Siebecks Tonaufzeichnungen Produktives unternommen. Hören Sie ihn zur Einführung und dann Wolfram Siebeck selbst.
Unter den 36 von Wolfram Siebeck, dem großen Restaurantkritiker, Kulinariker und Verfasser zahlreicher Kochbücher, hinterlassenen Audiokassetten, die er mir 2015 anvertraut hatte, befindet sich auch eine über einen köstlichen Besuch bei einem Öko-Winzer im Entre-deux-Mers in Südfrankreich im Jahre 1982. In dessen Haus wird gerade der Geburtstag des Sohnes gefeiert. Wolfram Siebeck und seine Frau Barbara sitzen inmitten der Familie Mauger, wie man auf einem Foto der damaligen Ausgabe der Zeit sehen kann, im angeregten Gespräch, während der Rekorder seine akustischen Notizen registriert, die wir glücklicherweise immer noch in der Lage sind, hören zu können. Das Fest zieht sich über den ganzen Tag hin. Mit der Uhr in der Hand beschreibt Siebeck alles und jedes, das in der Wohnküche vor sich geht, wobei gelegentlich sein geliebter Wein seinem Vorhaben entgegensteht, einem der ersten Öko-Winzer ein authentisches Denkmal zu setzen.
Im Topf ein Coq au Vin. Eine Sendung von Ulrich Gerhardt.
Im Entre-deux-Mers, einer unscheinbaren Landschaft, in der unscheinbare Weine gemacht werden, eine heile Welt, bäuerlich, Gemüse, Winzer, alles ist hier noch wie von gestern, wie von vorgestern. Und nun sind wir bei Monsieur Mauger und er ist auch ein Winzer und zwar der einzige weit und breit, der biologische Sachen macht. Und das ist ein großes Steckenpferd. Und er redet immer nur über das Biologische, über den Schaden der Chemie. Und hatte natürlich auch drei große Jachtflinten hängen da oben, aber er geht kaum noch auf die Jacht, weil es keine Hasen mehr gibt und Niederwild gibt es nicht mehr. Alles wird durch die wird vergiftet und so weiter und so weiter. Ja, und er redet und redet ununterbrochen, auch beim Essen, und er vergisst das Essen. Dafür ist er berüchtigt, dass er alles liegen lässt und nicht isst und immer redet. Und es gibt nur ein Thema, Wein, Wein, Wein. Ja, wie der Wein gemacht wird und was für Aussichten und so weiter und so weiter. Und zum 100. und zum 1000. Mal werden die Details der Vinifikation erörtert und verglichen und Behauptungen, sollte man dies und wer. Es gibt unter Weinfreunden wohl kein größeres Thema als den Wein. Nein, es gibt überhaupt kein größeres Thema als den Wein. Und seine Weine hier, unseretwegen holt er nun, weil das große Feiertag ist, hat er noch ein paar Flaschen 44er. Dieser Wein stammt noch von den wilden Reben, von den sogenannten wilden Reben. Das sind wenige, die Reblausbeilage damals 18. Diese nicht reblos geschädigten Reben, nur weil die ganz besonders schlechte Lagen haben, wo sie immer im Wasser standen. Die guten Lagen, die sind alle kaputt gegangen. Damals mussten durch amerikanische Hybriden ersetzt werden. Das ist ja bekannt. Und nun hat er noch ein paar Flaschen davon da, die 1944 geerntet worden ist. Seit 1950 hat er auch keine Reben mehr, hat er die rausgerissen. Die waren ja inzwischen 100 Jahre alt, dick und alt und brachten überhaupt keine Erträge mehr. Sein Sohn ist wahrscheinlich noch fanatischer, was die ganze Ökologie angeht. Und auch der Mond und das Gemüse wird selbstverständlich alles ökologisch hier angebaut. Die Karotten sind so groß wie anderswo, die Kürbisse, voller Stolz zeigte sie uns und tatsächlich schmecken sie auch herrlich. Und der Sohn sagte, wie wichtig der Mond, die Stellung des Mondes und solche Sachen sind. Naja, das ist alles. Die Hühner, die sich am Spieß drehen, der Spieß musste erst mit der Oma gemeinsam gerichtet werden. Runter werden zwei Pfannen gestellt und die Hühner kommen alle aus der Tiefkühltruhe, wie überhaupt alles. Früher hatten sie die Hühner selber hier, aber im Sommer haben sie sie alle geschlachtet. Aber demnächst werden sie wieder neue Hühner machen. Nein, es sind natürlich noch Hühner da, es ist nicht so, dass sie alle geschlachtet werden. Wenn Sie jetzt mal ansehen, die Hühner sind nur Mais gefüttert, selbstverständlich. Natürlich stopft die Großmutter die Enten und Kaninchen sind auch da, ganz viele, alles in großen Mengen, da völlig autark, der Hof hier. Das älteste Haus des Dorfes, Familie schon seit 1400 urkundlich hier auf dem, damit die Katze kommt zu den Kaninchen in den Stall und damit sie nicht in der Küche immer dabei ist und alles nascht, was rumsteht. Auch die die Hunde, die etwas braver sind, schwanzwedelnd, beobachten sich alles. Und während die Hühner sie am Spieß drehen, sieht man im Fernsehen eine Kochsendung, wie der Nierkalbsnieren zubereitet werden. Fernseh läuft natürlich ständig, ununterbrochen, nonstop. Im Nebenzimmer sind die Kalbplatten aufbewahrt. Was haben wir hier? Garnelen. Ja, die Garnelen und Tomaten, russische Eier, viele Mayonnaise. Die Mayonnaise sieht schon so aus, dass mir die Magensäure jetzt schon hochkommt. Die hat sie in Liburn gekauft, diese ganzen Garnelen, das von gestern, das wissen wir noch. Und das ist jetzt 12.15 Uhr. Die Hühner werden aufgesteckt. Erst jetzt, sonst sieht man eigentlich noch gar nicht. Selbst gesammelte Steinpilze aus der Gegend, in großen Stücken, auch aus dem Kongelateur. Und Madame wuselt in der Küche rum, hat immerhin ein, zwei Backöfen, beide. Einer auf Gas, zwei Gas, eine ganze Menge Flammen sind da, ein Chaos. Die arbeiten folgendermaßen, der Jean-Marc, der heute Geburtstag hat, der 18-Jährige, wird natürlich Winzer, die ist, wie gesagt, schon Lehrerin irgendwo in der Ardèche oder Arèche und dann die Junge geht noch zur Schule. Und der dritte, André, ist also Techniker bei der Universität. Also die ganze Nudelgeschichte geht folgendermaßen durch, die Stopfgeschichte. Das haben sie 2 Jahre nicht gemacht, jetzt machen sie in diesem Jahr wieder. Und zwar Enten und sowohl als auch Gänse. Die Gänse werden 2 Mal am Tag genudelt. Das macht der Hausherr persönlich. Das dauert 3 Wochen bei den Enten und 45 Tage bei den Gänsen. Um 12:45 werden 2 Schraubdeckelgläser, große Litergläser geöffnet, bereitgestellt. Da ist Gänseschmalz drin und Gänsekeulen. Und die großen Pilze, schätzungsweise 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo Steinpilze werden hingelegt. Aber es ist schon 12:45. Der Hund bewacht die Hühner, die sich am Spieß drehen, kriegt ab und zu ein paar Ohrfeigen, weil er sich auf den Stuhl setzt. Die Großmutter versucht, ihn runterzukriegen. Er ist stur, er will nicht. Die Tischdecken, alles wird gedeckt, es ist ein großes Chaos, der Hund kriegt noch ein paar gekriegt, aber er ist stur, er geht nicht runter, nein, er will nicht runter, er will absolut, ein Gast, unser Freund René hat eine kaputte elektrische Messer mitgebracht, weil er weiß, dass die Söhne alle große Techniker sind und tatsächlich der Techniker André sieht sofort, da ist was denn nicht in Ordnung ist und das Messer läuft wieder. Der Hund wird mit dem Handtuch durch die Küche gescheucht. Überall, wo er sich hinsetzen will, darf er nicht. Die Hühner drehen sich langsam. Und es wird so in aller Ruhe alles weitergemacht. Wobei das Wort in aller Ruhe nicht akustisch zu verstehen ist. Das Fernsehen läuft ständig, obwohl niemand hinguckt. Jetzt um 12:50 eine Diskussion über, was weiß ich, vorher war es, wie man selber Tapeten anklebt nach dem schönen Nierenzubereitung und jetzt wieder irgend so ein Quatsch. Der große Tisch steht hier immer, weil sehr oft die Familie da ist und dann brauchen sie schon den Platz. Und natürlich bei der Ernte, bei der Weinlese sind hier 18 Leute zusätzlich und die müssen alle beköstigt werden. Und Madame freut sich, wenn sie an die Lese denkt, sagt sie, das ist nur ein Grund, um immer zu groß zu futtern und zu fressen. In die ständig von gestern noch kochende Brühe, in diese schöne Suppe, kommen jetzt um 12:45 3 Hände voll kleiner Suppennudeln. Kinder helfen mit, decken den Tisch. Der eine dreht den Spieß wieder neu. Oma liest die Zeitung. Und sie die Gänsekeulen aus dem Fettfisch, bricht ein Stück Glas aus dem Glas und nun sucht man Fieber nach den Splittern. Werden Aufschlag gefunden. 13.15 Uhr, der Hausherr kommt mit einer riesigen bunten Torte, die immer fotografiert werden muss. Die kommt ins Museum der Scheußlichkeiten. Unglaublich. Ja, und inzwischen werden die Gänsestücke in den Ofen in einem Gratinform erwärmt. Die sind ja schon gekocht. In einer anderen Ecke steht in einer gusseisernen Kasserolle ein Coquevin, der schon seit 3-4 Tagen in dem Kasserolle-Dings ist und eine Kochzeit von 3,5 Stunden ungefähr hinter sich hat. Insgesamt. Man kann nur staunen. Es wird halb zwei, bevor wir uns endlich hinsetzen und einen Pinot trinken, einer von 1962, der also 20 Jahre alt ist. Ein süßlicher Wein-Aperitif. Dazu gibt es Nüsse, Mandeln Und man prostet sich förmlich zu und weiß, dass am Anfang alles immer etwas steif ist. Hinterher wird sich die Stimmung lockern, auch das weiß man vorher. Deshalb kommt keine Verlegenheit auf. Nach dem ersten Schluck steht Simon schon wieder auf und nimmt die Steinpilze, wie sie aus dem Frigidär kommen, aus der Tiefkultur. Es sind riesige Brocken, die kommen in die Pfanne, einfach mit Fett. Hier wird nur mit Gänseschmalz gekocht oder wenn Fisch gemacht wird, da wird Palmöl genommen. Ah, hier sehen wir ja auch den großen Topf mit Gänseschmalz. Hier steht daneben, ja. Campino ist schon mal wieder ein Anlass, über den Wein zu reden, über die ganze Weinherstellung. Das wird also vom Hausherrn den Gästen erklärt, wie der Pinot entsteht und die verschiedenen artigen Zusammensetzungen der Reben und so weiter, auf welchen Gebieten und so weiter. Es wird wieder über Wein gesprochen und wahrscheinlich wird es bei diesem Thema den ganzen Tag bleiben. Die Pilze sind immer noch drin, es ist 15:15 und jetzt werden die Pfannen geleert. Die zweite Portion Pilze kommt in die Pfannen. Als ersten Gang gab es eine Nudelsuppe, das heißt eine Gemüsebrühe mit kleinen dünnen Suppennudeln drin. Und jetzt hört man es zischen, die Hunde schlafen in der Ecke und Madame schmeißt die Pilze in die Pfannen, ins Gänseschmalz, ins tiefe Gänseschmalz. Nach der Suppe wird der erste Rotwein ausgeschenkt aus der Karaffe. Er ist gerade ein 81er, gerade frisch auf die Flasche gekommen. Und es gibt dem Hausherrn wieder einmal Gelegenheit, das Thema Wein ausführlich und eindringlich zu erörtern. Und er erklärt, wie er diesen Wein auch nur mit Eiweiß geklärt hat und wie viel Hühner er hat. 40 Hühner und 300 Eier haben sie verbraucht und so weiter. Das ist inzwischen 13:50 Uhr und nun kommt der zweite Gang, die Platten mit den Krebsen, nein, mit den Garnelen, mit den hartgekochten Eiern, mit der giftigen Mayonnaise und darunter sind noch so kleine andere Fischstückchen und Tomatenhälften und Oliven. Das sieht ganz niedlich aus und im Hintergrund brutzeln immer noch die Steinpilze. Um 13.55 Uhr geht die Tür auf und der Cousin ist wieder da. Und große Begrüßung, Küsschen links und Küsschen rechts. Wir machen uns über den Fischsalat her. Der Cousin zeigt Fotos. Und ob er essen will, ist noch eine große Frage. Ein Patron steht immer ab und zu mal auf, wendet die Pilze rum, die um 2 Uhr immer noch brutzeln. Wo sind wir? Der Vetter gibt hier eine Glanzvorstellung mit schönen Familienfotos, auf denen natürlich auch wieder Leute am Tisch sitzen beim Essen. Gibt teuflisch aussehende Mayonnaise, entpuppt sich als sehr lecker und delikat und natürlich hausgemacht. Der Vetter mit seinen Familienfotos, Festfotos, braucht es immerhin fertig, dass das Thema Wein nun für 10 Minuten vom Tisch kam. Nun sprach man über die Familie, über Schicksale, über Scheidungen, über Autounfälle. Und inzwischen ist es 14:45 Uhr. Die Hühner sehen aus, als müssten sie schon längst gegessen sein. Das Feuer ist Gott sei Dank ein bisschen erloschen, wird wieder angetürnt von Madame und ständig werden sie begossen. Die dritten Pfannen voller Steinpilze brutzeln auf dem Gasherd. Die Mayonnaise wird allgemein gelobt, es wird kräftig zugegriffen. Die großen Krevetten werden schnabuliert. Der eigene Weißwein dazu. Ein Stück Brot fällt zu Boden, immer wieder natürlich Brot, wird alles aufgelöst, was zu Boden fällt. Da springen die Hunde auf und schnappen sich das Brot. Die Hühner interessieren sie wohl nicht. Die Katzen sind ja eingesperrt. Um 14.20 Uhr kommt der Kokoma auf den Tisch. Das sieht grauenhaft aus wiederum, aber wie ich schon erzählte, 3,5 Tage gekocht in dem eigenen Hauswein. Hühner. Währenddessen sind die beiden anderen Hühner auf dem Grill, drehen sich immer noch sehen aus, als müssten sie unbedingt sofort gegessen werden. Aber nein, jedermann ist der Meinung, die sind noch ganz gut und überhaupt noch ein bisschen mehr. Holz wird aufgelegt, die Hunde interessieren sich ab und zu, machen es auf ihrem Tiefschlaf auf und interessieren sich dafür, was da brutzelt. Und naja, das war's dann. Dann wird aber, um endlich auch wieder auf den Wein zurückzukommen, wird ein neuer amerikanischer Korkenzieher diskutiert, der angeblich der beste sei, den es gibt und das hin und für und wieder wird besprochen und nun ist man endlich wieder bei einem ganz ungewöhnlichen Thema, nämlich beim Wein. Der Weiße des Hauses getrunken worden. Ein sehr schöner, einfacher, leichter Wein, aber sehr schön. Und nun haben wir immer noch aus dem Karaffen den 81er Roten. Vom Korkensee kommt man dann übergangslos auf die Etiketten der Flaschen des Hausherrn, der zwei verschiedene Etiketten hat, eins in Rot und eins in Weiß. Und nun wird auch nochmal eine Viertelstunde das Thema der Etiketten, welche Etiketten besser sind, ein Thema, was man schon in vielen Tagen und Wochen vorher unendlich vielmal beschrieben hat, wird wieder mal diskutiert. Und die Patronin kommt von der Küche wieder, das heißt vom Herd, setzt sich hin und schneidet erstmal in aller Ruhe 8 dicke Knoblauchzehen in kleine Stücke, damit wir gleich ja was zu rülpsen haben. Und trotz der langen Kochzeit stellt sich um 14.25 Uhr heraus, dass dieses Kokowin sehr zart ist und saftig. Um 14.30 Uhr riecht etwas sehr angebrannt, irgendwelche Pilzpfanne ist qualmblau. Madame springt auf und rettet, was zu retten ist. Und man redet plötzlich über die Essgewohnheiten. Man stellt fest, hier isst man also mittags immer 3 Gänge, das heißt Suppe, Fleisch und Käse oder Dessert und dazu noch ein Gemüse möglicherweise. Und abends isst man ganz wenig, nämlich nur Fisch oder Eier mit einer Suppe vorher. Ja, das wollen wir erstmal sehen. Also diese großen Essen, das sind Sonntagsessen wie heute. Und die Töchter sagen, ja, sie könnten das eigentlich auch, aber sie kochen nie so, sind noch zu jung, sie haben nicht die Zeit dazu. Aber die Diskussionen über die Essgewohnheiten führen zwangsläufig zu den großen Essen während der Vendange, während der Ernte. Und so kann man wieder ganz leicht übergehen zu dem Thema Wein. Um 14.40 Uhr verbrennt zum zweiten Mal eine Pfanne Steinpilze. Wie viele Pfannen da inzwischen gebraten worden sind und wo die geblieben sind, kein Mensch weiß es. Ich jedenfalls nicht. Um 14.45 Uhr geht Madame nochmal mit der Salzschüssel zu den inzwischen wirklich dunkelbraun gewordenen Hühnern und bestreut sie nochmal mit Salz. Wir haben den 81er zu Ende, den Coquevin zu Ende. Das wird von einer Wein- und Lebensmittelmesse in Paris gesprochen, wo die Weinwinzer und so weiter und so weiter. Das heißt, das Thema ist irgendwie immer noch und wieder Wein. 14.50 Uhr, Madame kommt mit einer Platte voll Gänsestücken. Das sind diese eingemachten Gänsesachen, die mit den Pilzen zusammen serviert werden. Die Pilze waren offensichtlich drin in dieser Gratinform im Ofen, haben also dort die Wärme gespeichert. Wie ein Steinpilz schmeckt, wenn er eine Stunde ungefähr gebraten wird, das weiß ich auch nicht. Das werden wir feststellen. Die Gänsestücke sehen so aus, als wäre ein einziges geeignet, eine völlige Mahlzeit zu ersetzen. Aber nun, wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Und während sich die Gäste von der Platte bedienen, spricht der Hausherr über was wohl? Über den Wein, über so und so viel Hektar Weinbau geraten und so weiter. Das Thema ist Wein. Es wird von vorne und hinten, von allen Seiten wird es beleuchtet. Und nichts anderes zählt hier als Wein, Wein, Wein. Immerhin bringt das Auftauchen dieser Platte mit dem eingemachten Gänsefleisch und den Steinpilzen das Thema auf die Steinpilze. Auch die sind sogar, obwohl hier die in großen Mengen gefunden werden, sind sie sicherlich immer noch ein Thema, was man neben dem Wein noch beachten dürfte. Und es wird also doch eine Viertelstunde über Steinpilze gesprochen. Dass man sie sofort einfrieren muss, also tiefkühlen und so weiter. Und es muss zugegeben werden, das Aroma ist toll, dass die alten, die weichen, die etwas überreifen Steinpilze letzten Endes besser rauskommen, einen besseren Geschmack haben als die jungen und so weiter und so weiter. Man hat also Gelegenheit, über das Essen zu reden, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann ein neuer Wein kommt, nämlich der 72er des Hausherrn, und was demjenigen, das ihm selber wieder Gelegenheit gibt, ausschließlich über Wein zu reden. Er hat natürlich jedes Detail noch in Erinnerung, jedes Detail der damaligen Ernte, wie das in den Fässern war, wie die Gärung vonstatten ging, das alles weiß er noch auswendig natürlich, wie es 72 war. Und das wird jetzt ausführlich noch besprochen. während aber immerhin Madame in der Lage ist, einigen interessierten Gästen ein Steinpilzrezept zu verraten, wie sie es macht, das umständlich, aufwendig ist und ihrer Überzeugung nach den Steinpilzgeschmack noch besser rausbringt als alles andere. Mit anderen Worten, essen und trinken. Das Gesprächsthema Wein, das uns alle noch beherrscht, kommt nun auf die Gesundheit des Weins. Und wie vorher mit den Familienfotos werden nun alte Zeitungsartikel oder neue Zeitungsartikel herausgeholt über irgendwelche in Bordeaux übliche Konferenzen, Seminare, wo dann ausgerechnet aus Amerika, aus Kalifornien, ein gewisser Salvatore P. Lucia von der Universität San Francisco seine Theorien darüber auslässt, dass also der Wein, der Alkohol des Weins überhaupt nicht irgendeinen Effekt hat auf die Organe, also Leber oder Herz und so weiter, dass aber seine Vitaminbestandteile, vor allen Dingen B1 und so weiter, besonders gesund sein. Und das alles wird natürlich hier aufgegriffen und von allen Enden und Ecken betrachtet, weil der Wein ist ja schließlich ein Thema, das hier an erster Stelle steht und das man auf keinen Fall auslassen darf, solange man über Wein reden kann. Inzwischen trinken wir einen 64er, der schon sehr leicht geworden ist, um zu sagen, ein bisschen alt schon vielleicht, aber leicht. Ja. Und das Öffnen dieser Flasche, das Einschenken des Glases, bringt das Gespräch auf eine völlig ungewohnte Richtung, nämlich wird über Wein gesprochen. Man stellt fest, dass also der 64er dann doch etwas zu dünn und zu säuerlich ist. Nun kommen die 44er. Der 44er von dem Vin Sauvage, den wir jetzt gerade geöffnet haben, den hat der Mouget mit dem Handballen eingekorkt, weil 1944 gab das alles nicht. Er sagt, nur 300 Flaschen werden seine Hände, wäre seine Handballen völlig entzündet und kaputt gewesen. Um 15.15 Uhr wird das Huhn von einem Spieß genommen, tranchiert, und um 15.20 Uhr ist es auf dem Tisch. Der 44er gibt genug Gesprächsstoff, um lange darüber zu reden. Nun wird die Geschichte von der fehlenden Verkorkungsmaschine erzählt und so weiter. Der Wein. Das Huhn, die beiden Spießhühner sind auf dem Tisch, wiederum mit garniert mit Petersilie und mit etwas Pilze sind auch dabei, Steinpilze. Ja, Großmutter, Enkel, alle gucken hin und die Hunde stehen auf, gucken etwas frustriert auf den leeren Spieß. Die Katzen in ihrem Kaninchenstall hoffen darauf, dass sie bald befreit werden. Nachdem nun alle Lebensmittel aus der Reichweite bzw. in den Bäuchern sind, werden auch die Katzen wieder geholt, die im Kaninchenstall etwas frustriert vor sich hin maunzen. Die Entkorkung der 44er Flaschen der beiden bringt natürlich die Diskussion über den Wein auf den Höhepunkt. Die heftige Diskussion, heftige Exaltation anlässlich des 44ers, der, wie gesagt, aus einer vor der Reblaus geretteten Vigne stammt. Man stellt fest, er schmeckt wie ein großer, alter Burgunder. Hat überhaupt keine Egan Bordeaux, wobei unser Patron sagt, Burgunder hätte er nie in seinem Leben getrunken, er könnte das nicht behaupten. Man stellt fest, dass dieser 44er, und wie er mit Scholz sagt, damals kannte man noch keine chemischen Zubereitungen, damals wurde alles ökologisch gemacht. Die beiden Flaschen des 44ers erweisen sich als total unterschiedlich, was natürlich diesen Leuten hier Gelegenheit gibt, eine halbe Stunde darüber zu reden. Und kurz vor vier wendet sich dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen das Gespräch den Trüffel und der Foie Gras zu und in der benachbarten Dordogne, über 80 Kilometer ungefähr entfernt, gibt es die besten Trüffel und da gibt es auch die beste Foie Gras und deren Unterschiede werden wieder mal ausführlich diskutiert, sodass es 4 Uhr wird, als endlich plötzlich jemand die Katze vermisst und feststellt, dass drüben im Nachbarzimmer der Kuchen und die Reste der Krevetten rumliegen müssten. Alles stürzt zur Tür. Aber nein, die Katze durch die Einzelhaft mit dem Kaninchen deprimiert ist in sich gegangen und hat überhaupt nichts geklaut. Alles ist unversehrt. Nun kommt erstmal Käse. Damit wir bloß noch nicht denken, das Ende sei gekommen. Käse und was werden wir trinken, das wissen wir noch nicht. Die Teller werden so viel mal erneuert, auch die Bestecke, sofern nicht, wenn man sie nicht am Brot abgewischt hat. Das ist alles hier ganz edel wie in einem Restaurant, da gibt es gar nichts, das weiß man. Irgendwie schaffen es die aufdringlich bettelnden Hunde mit dem treuen Hundeblick die Aufmerksamkeit auf sich und die Diskussion vom Wein abzulenken. Nun werden die Geschichten erzählt, was diese Hunde alles schon ertragen haben, welche Schrottladungen sie schon mitgekriegt haben, weil sie zu eifrig bei der Jagd waren, wie sie Fliegen fangen und so weiter. Die Unterhaltung ist laut und eindeutig und es wird gelacht. Der Wein macht sie bemerkbar. Um 16.10 Uhr kommt der Käse. Natürlich ein hausgemachter, nicht von diesem Haus, aber ein handgemachter, nicht pasteurierter Ziegenkäse. Ein schöner Handkäse. Noch drei andere, die alle irgendwie zum Wein passen. Die Hunde werden rausgeschmissen, weil sie plötzlich wach werden. Die Katze hat sich verstrichen. Die Menschen sind unter sich etwas weniger aufgeregt als vorher. Die Wirkung des Alkohols, die Sättigkeit, alles das macht die Sache etwas ruhiger. Zum und nach dem Käse. Es wird nochmal ein 72er aufgetischt. Wird also nochmal über Wein geredet, aber auch über die Chancen des Weinverkaufs. Das Gespräch, wo immer es hingeht, entfernt sich nie weit von dem Wein. Und die Hunde werden mal rausgeschmissen. Draußen scheint die Sonne. Die Katze ist verschwunden. Und dann wird um 16.30 Uhr die Geburtstagstorte eingeschleppt. Und die ist von einer Großartigkeit einer Kirmesorgel. Man kann das gar nicht anders bezeichnen. Dazu gibt es einen süßlichen Weißwein. Hier auch von diesem Besitzer, wo er nur eine Merlot Blanc Traube hat. Eine völlig unbekannte Traube, die normalerweise nur zu 10% erlaubt ist. Daraus hat er nur einen süßen Wein gemacht, der natürlich keine große Appellation hat, aber immerhin auch nicht so süß ist wie ein Barsac. Ja, 18 Jahre wird er heute alt und ist schon so engagiert. Und die Geburtstagstorte wurde mit ganz großem Beifall besichtigt und die Zuckerstreifen drauf. Man schätzt sie auf 52 für jede Woche des Jahres eine. Es waren natürlich ein paar mehr. Und aber 18 Jahre ließ sich hintenrum die 81 und das war die Großmutter, die gerade 81 ist. Und der Hund legt seine Pfote auf den Tisch und die Kerze wird ausgeladen. Alles ist ein Anlass zu großem Jubel und zu großen Feiern und zu großen Rioli. Zum Einteilen und Zerschneiden der Torte braucht er ungefähr 15 Minuten. Es ist 16.45 Uhr und nun kommt der große Moment, wo der Vater endlich unter vielen Scherzen und Witzen endlich dabei ist. Aber nein, er muss immer wieder reden. Und alles stand gebannt auf diese Geburtstagstorte, als hätten sie nie was gegessen. Und selbstverständlich wird für den weißen, süßen Wein auch noch ein neues Glas gebracht, nämlich eine Art von Sektglas. Das versteht sich alles von selber. Mögen auch sonst die Hunde rumtanzen und weiter. Aber das gehört dazu. Die Verteilung des Kuchens wird unter atemloser Spannung wahrgenommen, als wäre es das erste Gericht, das hungrige Leute überhaupt zu essen kriegten. So ungefähr. Zur Abwechslung wird dann nochmal über die Länge der Korken gesprochen, über die Vor- und Nachteile der Sauvignon-Traube, über ihre Fähigkeit zu altern, die natürlich gering eingeschätzt wird. Wie gesagt, das hängt auch wieder mit dem Boden zusammen. Endlich hat man wieder mal ein Gesprächsthema nach dem Kuchen, der ja wirklich große Aufmerksamkeit beansprucht hat und ich natürlich nicht ganz aufgegessen wurde. Endlich wieder mal wird wieder über den Wein geredet, ein neues Holz aufgelegt und es kommt ein Schaumwein auf den Tisch. Ja, ich weiß nicht, woher das Fall. Aber Monsieur Mouge will auch dann noch einen Schaumwein selber herstellen, demnächst, aus der Sauvignon-Traube. 17.15 Uhr, man redet immer über den Korken, über die verschiedenen Herkunftsmöglichkeiten, Preise zwischen 35 Cent, Centime, der billigste, der, oder jedenfalls der normale, bis zu wahrscheinlich über einem Franc für die großen, langen und dann noch mit Korkbrand. Ein schönes Thema. Man kann von dem Korken übergangslos auf den Wein übergehen und vom Wein wieder auf den Korken und wieder auf den Wein. Gibt es etwas Schöneres, immer wieder über Wein zu reden? Nach der Torte kommt noch der Kaffee und zum Kaffee noch einen Cognac, einen selbstgebrauten, nicht von dem Haus hier, aber irgendwo anders selbstgebrauten Pflaumenschnaps, der dann Mirabelle ist. Und dann noch einen dritten Schnaps. Was war das nochmal? Ich weiß nicht, vielleicht fällt es mir noch ein. Es wird also alles ein bisschen lauter, neues Feuer draufgeschmissen, die Hunde wundern sich zum 10. Mal, aber sie wundern sich überhaupt nicht mehr, wedeln furchtbar mit dem Schwanz und legen sich wieder hin und schlafen. Ein Sonntagsgeburtstagsmittagessen geht zu Ende. Wie man den Tag beenden wird, ich kann es nur vermuten, Mohammed selber geht ins Bett.
Ebenfalls in der Zeit schrieb Wolfram Siebeck über den von ihm über alles geschätzten Sternekoch Gérard Cortombert in Fleury im Beaujolais. Siebeck entschließt sich, hinter Gérards Geheimnisse zu kommen und folgt ihm auf den Markt, dann in die Küche, um schließlich im Restaurant bewundern zu können, was so unvergleichlich ist. In der Auberge du Cep in Fleury im Jahre 1982.
In den ersten 2 Jahren fuhr Gérard jede Nacht nach Lyon, um 2:30 schon auf dem Markt zu sein, weil die guten Fische, die dort ankamen, 1 Stunde später ausverkauft waren. Das heißt, alle Gastronomen und alle Fischhändler waren so früh da und kauften alles weg. Und da er praktisch keine Zeit hatte, überhaupt zu schlafen zwischendurch, fuhr sie immer mit, um aufzupassen, dass sie einschlief am Steuer. Das haben sie 2 Jahre lang gemacht. So lange hat es gedauert, bis sie die Fischhändler oder einige der besten Fischhändler als Stammlieferanten haben werben können, die ihnen dann auch die besseren Produkte reserviert haben. Nun kann er sich leisten, erst morgens 6 Uhr dort aufzukreuzen. Aber immerhin 6 Uhr, nachdem ein Koch, wenn er Glück hat, 12 ins Bett kommt. Im Ganzen geht hervor, dass hier nicht das konfektionierte Angebot herrscht wie in Deutschland, wo der Rungis Express alle beliefert mit den gleichen Produkten und wo keiner die Auswahl hat, sondern er bestellt das schon im Voraus, Tage im Voraus und kriegt die Kisten geliefert und kann sich nur darauf verlassen, was der Typ in Rungis einkauft. Hier gehen die selber hin. Und abgesehen vom Fisch, das werden wir morgen schon erleben, sucht er immer noch von Neuem die besseren Qualitäten, geht er von Stand zu Stand. Am frühen Morgen mit seinem kleinen Renault-Kombi nach Lyon auf den Großmarkt Perrache, wo er sich zwischen den irrsinnig vielen Lastwagen da einkeilen muss und dann geht das los. Die Gemüse sind noch nicht so weit, aber bei seinem Fischhändler sieht er auch ein paar Pilze. Steinpilze, Pfifferlinge und Reinsker. Er kauft 3 Kisten Steinpilze und die sucht er sorgfältig aus, indem er nämlich alle Pilze anfasst und drückt, ob sie auch nicht weich sind. Bei den Fischen ist noch eine ganze Menge da, alles schön frisch und alles, alles prima. Und die vielen Wachteln und die Courgettenblüten und na, so langsam schlacht das Herz im Leibe, kriegt man auch Hunger, wenn man sieht. Ein Händler nochmal 2 Schragen Pfifferlinge und noch 1 Schrage andere Pilze, so kleine Waldpilze. Sein Fisch beim Kopf macht ein angewidertes Gesicht, lässt ihn fallen. Pardon. Wird gedrückt und gepresst und angepackt und dann noch 1 Kiste Seezungen und noch 8 Lachse. Manometer, Bauchdefiz. Ein Austernkorb reißt da auf, holt eine Auster raus, die muss geöffnet werden. Man muss sich von allem überzeugen. Man möchte wissen, was er erwartet, was da drin sein könnte. Wird ausgebrochen, gerochen und geschnüffelt, wie als hätte er einen uralten Wein im Glas. So ungefähr probiert er die Austern. Ob er es dann kauft? Er möchte ihn ermuntern, die Austern zu kaufen, aber er will nicht. Nee, schmeckt ihm nicht, hat ihm irgendwas, war nicht gut genug. Wird nichts draus, er kauft sie nicht. Gehst du Hummer, wird gekauft? Schöne, lebendige, quicklebendig. Ja. Und ein bisschen handeln tut er auch noch. Jetzt hat er noch 1 Kiste Rouge entdeckt und macht es aber offensichtlich davon abhängig, ob er sie mitnimmt oder nicht, ob der runtergeht mit dem Preis. Und nun wird ein bisschen gehandelt. Wir sehen Bar. 850 Franc kosten 400 Gramm schöne Trüffel im Glas. Jetzt sind wir an einer anderen Stelle hingeguckt und gleich wieder 4 Kisten Erdbeeren, 4 Kisten Himbeeren. Oh mein Gott, was will der alles verfüttern? Das ist doch ein ruhiger Tag. Am Freitag ist es hier noch 10-mal schlimmer, voller. Wieder in eine andere Gemüsehalle, wieder mit dem Auto durch das Gewühl. Und er greift wieder in so eine Pilzkiste rein, nimmt einen Pilz raus, hält sie dem Besitzer vor die Nase und sagt Scheiße. Weil am Pilzen ist so groß, dass die Leute nicht mal die Namen davon wissen. Wahrscheinlich sind es gezüchtete, aber solche Sachen haben wir auch bei uns noch nicht gesehen. Kleine, violette, gelbstielige mit braunen Köpfchen oder beige. Gemüsehalle kauft doch wieder groß ein. Hat uns schon Zettel sich gemacht, wo alles draufsteht, was er braucht. Und nun
plötzlich da hinten. Reibungslos geht's diesmal. Nachdem er vorher mal in 26 Kisten gegriffen hat und alles durcheinander gewühlt hat, geht's nun endlich reibungslos. Ich glaube, bei ihm ist das mehr so ein Bedürfnis, als dass das einen Sinn hätte. Mhm. Die ökonomische Bedeutung der Gegend um Lyon wird auch dadurch kenntlich, dass fast alle Gemüse, die Erdbeeren, die Himbeeren und so weiter, aus der Region von Lyon kommen. Steht drauf auf den Kisten. Pfirsiche, Walderdbeeren, alles. Dann wird die Quantität dessen, was er kauft, beängstigt. Ob er sie nicht verkauft, überkauft, wird das alles wirklich verbraucht in den nächsten 4-5 Tagen? Fragezeichen. 10 verschiedene Sorten Pilze, alles wilde Pilze, Kanarienpilze, Kohlenpilze und wie sie alle heißen. Hätte sich auch für Ananas. Wird er etwa auch noch Ananas kaufen? Ich glaube, ich fürchte um seinen Verstand. Er wird sich Pleite kaufen heute. Tatsächlich wühlt die Ananaskisten durch, bis er eine gefunden hat, die ihm besser erscheint als die anderen. Kleiner Koch muss schleppen. Ach, mir tun die Füße weh. Stunden rennen wir jetzt schon durch die Gemüsehallen. Es ist so anstrengend wie in einem Museum, wo man immer vor den Bildern stehen bleibt und guckt und dann wieder einen Schritt weiter und so. Jeder kennt das kniezerfetzende Museumsstolpern. Hier ist das ganz genauso, aber Girard scheint es großen Spaß zu machen, so wie eine Frau gerne einkaufen geht. Hier scheint er in seinem Element zu sein. Wahrscheinlich geht er lieber einkaufen als kochen. Ich beginne zu überlegen, welche Art von Gemüse oder Obst oder irgendetwas wir hier noch nicht gesehen haben, was es hier nicht gibt. Und dann fällt es mir ein, bis jetzt habe ich noch kein Sauerkraut gesehen. Erbsen haben wir nicht gesehen, frische kleine Erbsen. Dann, nachdem er sein Auto bis unter das Dach vollgepackt hat, fahren wir auch noch zum schicken öffentlichen Lyoneser Markt, der in den Hallen auf der anderen Seite ist und ja, wo die Edelsachen alle. Hier kann er, obwohl er das Auto bis oben in voll hat, das nicht lassen, mal wieder alles anzupacken und überlegen, ob er nicht vielleicht doch noch was kauft. Manisch. Er geht in diesen feinen Markt, weil da seine Käsehändlerin ist. Und die Käse dort sind wirklich sowas Schönes, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Und da hat er auch schon eine Bestellung längst gehabt. Das war alles schon fertig. Wieder 2 große Kisten voller Käse. Insgesamt hat er an diesem Morgen ungefähr 12.000 Franc ausgegeben. Mann. Nun begleiten wir immer noch Girard auf seinem morgendlichen Einkaufsbummel durch die Landschaft. Wir sind jetzt in Belleville vom Schlachthof, wo er einen halben Rinderrückenschauli mitgenommen hat, der 3 Wochen dahin ging. Wir zu einer winzigen Molkerei, sehr kleine Molkerei, und die machen nur Creme, Milch und Quark. Alles wird noch mit der Hand, also der Quark wird noch mit der Hand gemacht und so weiter. Und ja, erklärt uns sein Einkaufsprinzip, nur bei kleinen Produzenten zu kaufen, nicht bei Großproduzenten und bei kleinen, wo er alles selber überkontrollieren kann und die Qualität überwachen kann und auch diskutieren kann darüber. Wie das funktioniert, das sehen wir jetzt beim nächsten. Also erstmal ein Eimer Creme und dann in einem schmalen Nebensträßchen, halb schon auf dem Lande, plötzlich eine winzige kleine Werkstatt, in der die berühmten Andouillette und die Lyoneser Würste gemacht werden, Terrinen und sogar etwas Foie Gras. Das handelt sich hier um die Wurstfabrik Besson und sie ist sehr berühmt hier. Jedermann in der Lyoneser Gegend weiß, dass hier die besten Würste, die besten Andouillettes gemacht werden, und dieser Betrieb ist so winzig und so klein und es wird alles so irgendwie mit der Hand gemacht. Madame stiefelt darum, es stinkt natürlich ganz furchtbar. Und und dann gibt es auch diese Wurst, dann macht er für uns extra eine Saboudé. Moment, die heißt, ja, Saboudé heißt sie. Eine Kopfwurst, eine Schweinskopfwurst, die mit Kartoffeln gemacht wird. Und die kauft er extra heute, die hat er normalerweise nicht auf der Karte. Aber die Andouillette hat er natürlich auf der Karte und da kann man sehen, wie sie gemacht wird. Auf dem kleinen Blumen- und Gemüsemarkt in Macon, wo die Leute kleine Produkteure sind, alles wird so richtig hausgemacht. Aber welche Qualität bei den Haricots, bei den Kartoffelchen. Die frischen Erbsen werden schon gedöppt, werden sie hier angeboten. Und die Pfirsiche alle aus dem Bauerngarten und klein, aber geschmackvoll. Und eine Bauernfrau hat da, die macht speziell kleine Salate, die verschiedensten Salate, aber alle nur klein. Und
Er kauft davon zwei Kisten, er kauft zwei Kilo irgendeinen anderen Kohlen, er kauft eine ganze Kiste wunderbare frische Haricots und ein paar Blumen für die Tischdekoration und plötzlich, ja, kein Schnittlauch da. Auf diesem ganzen kleinen Markt, der heute nur aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aus einem Dutzend kleiner Stände bestand, gab es keinen Schnittlauch. Und dann wird es langsam Zeit, um in die Oberst zurückzufahren und packe noch schöne Würstchen ein und dann geht's wieder Haier Safari. Oberst ist weg, die Küche ist aufgeräumt, die ganzen Köche flitzen schon hin und her und der Meister kommt rein, lüpft mal die Deckel von irgendwelchen kochenden Sachen, es handelt sich meistens ums Personalessen, das da jetzt kocht, sonst ist nichts zu sehen, nichts scheint vorbereitet zu sein, auch nicht Gemüse ist vorbereitet, jedenfalls man sieht es nicht. Ja, und nun haben wir der Dinge, wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Dann einige von den Typen, von den Gummi mussten sofort den Salat verlesen, den er mitgebracht hat. Und trotzdem ging alles noch nicht weiter. Er hat insgesamt noch 6 Köche, davon sind 3 ausgebildete Köche und 3 Gummis. Die ausgebildeten Köche sind alle schon 3-4 Jahre bei ihm. Immer dieser merkwürdige Anblick von nicht vorrätigen Dingen. Man fragt sich, wie soll hier in einer halben Stunde Essen produziert werden, weil ja nichts da ist. Und auch in den Kühlschränken, die da ja natürlich reichlich rumstehen, nur Kleinigkeiten. Da sind diese Aspik-Sachen natürlich drin und ein paar Flaschen vor allen Dingen. Aber es ist ganz merkwürdig. Und natürlich Fleisch sicherlich da irgendwo ein Huhn und so. Aber man wundert sich, wie das dann in so kurzer Zeit so klappen kann. Hier keine Spezialisten, das ist also nicht ein Dossier, ein Bursen hier, sondern sie machen alles, jeder macht das Gleiche, also sie sind für alle Sachen zuständig. Und ja, das funktioniert ja ganz ruhig. Wenn da die erste Bestellung kommt, zum Beispiel eine Taube, dann nimmt dann kommt man Bär dann mal 2 Tauben aus seinem Kühlschrank raus und nimmt sie aus. Sie sind natürlich noch nicht ausgenommen. Denn selbstverständlich, wenn sie vorher schon aufgeschnitten, ausgenommen sind, dann trocknen sie aus und nehmen eventuell auch irgendwelche Gerüche an. Also beginnt praktisch die Arbeit erst, wenn die Bestellung da ist. Dann werden die Füße abgehackt und alles wird gemacht. Nicht wahr? Und das geht natürlich ruckzuck. Und dann werden die gebunden mit dem Bindfaden. Ich glaube, in weniger als 5 Minuten ist eine Taube ausgenommen und zusammengebunden. Und dann kommt sie in einen Topf. Dann wird sie von außen gesalzen. Und dann kommen ein paar kleine, schon geschälte Perlzwiebelchen da rein. Und natürlich 2 Esslöffel Butter in so eine Kasserolle. Und die wird in den Ofen geschoben. Weg. Verschwunden. So kommt Chantal immer etwas häufiger in die Küche und verließ dort mit lauter Stimme, gegen niemanden persönlich gerichtet, die Drohung der Gäste, was die nur alles fressen wollen. Und dann bemerkt sich das jeder, der dafür irgendwie zuständig ist und beginnt wortlos. Der eine holt die Scheibe Räucherlachs aus dem Kühlschrank und der andere macht den Salat fertig, wo natürlich auch schon die Vinaigrette ist natürlich fertig, ne? Von dem Kuschel. Er liebt es immer mal wieder, einen Topfdeckel zu lüften oder mal eine Pfanne, wo gerade ganz viele Speckstücke ausgelassen werden, die mal eben zu schwenken und den Speck in die Luft zu schmeißen und so. Und ich weiß, sowas macht er immer, geht da rum und macht dies und jenes. Ja, und guckt sich auch an, wenn der eine den Teller mit Lachs fertig hat. Dann nimmt er ihn nochmal da aus der Hand, guckt ihn nochmal genau an, diesen Teller. Nicht wahr? Gut, das ist der Vorzug eines ruhigen Tages. Ne? Wenn der Laden hier voll ist, dann hat er dazu auch nicht so viel Zeit. Wenn das so heiß ist, die Öfen vor allem so heiß sind, nicht wahr? Nimmt man alle Viertelstunde eine Kasserolle raus, wo zum Beispiel eine Taube drin schwort und so weiter, schüttet die Butter ab und schmeißt neue rein. Ein riesiger Topf Butter, ich glaube mit mindestens 2-3 Kilo steht da rum, mit dem Löffel drin und Gerard, der schmeißt immer wie so ein Messerwerfer, so aus 2 Meter entfernt und den Löffel wieder da rein. Also mit der Butter wird er gehasst und er hat nicht eine einzige Soße fertig. Ne? Man sieht ja nun gerade in deutschen Restaurants, wie wir wissen, sind die Soßen ja alle fertig gemacht. Ne? Ja, und nun eine ganz merkwürdige Art und Weise, nicht wahr, eine Sauerampfersoße zu machen. Da nimmt man eine große Kasserolle, nicht wahr, und schüttet da ungefähr einen halben Liter Creme frisch rein. Und darin schmeißt man eine Handvoll Sauerampferblätter und stellt das Ganze auf den Herd fertig. Und zum Schluss haut man Hollandaise runter. So wird hier eine Sauerampfersoße gemacht. Nix hier angedünstet in Butter, er sagt, dabei geht der Geschmack weg von dem Sauerampfer.
Deshalb.
Ja. Und solche Geschichten. Also, hier
2 Stunden zusehen, du hast gelernt, wie ich verrückt.
Also Creme fraiche und dann?
Aber so.
Creme fraiche und dann? Oder ganze Blech?
Nein, das ist ja merkwürdig. So langsam, am Anfang war wenig los im Lokal, da stand man dann noch rum so zwischendurch, nachdem die Tauben im Ofen waren, verschwanden die, dann war wieder alles leer und wieder alles ruhig. Aber doch, dann kamen immer mehr Leute, immer mehr Bestellungen kamen. Und plötzlich steigerte sich das Tempo, aber das war so synchron, weißt du, jeder arbeitete schneller. Das ist faszinierend zu sehen, wie ein Uhrwerk. Und es wird überhaupt kein Ton gesprochen, nicht wahr? Jeder weiß, was er zu tun hat. Bloß die Bewegungen werden schneller, ohne hastig. Das ist brillant, das so anzusehen. Das ist toll. Sind gut, die Jungs, ja, alle.
Ja?
Ja, sind alle gut. Nicht? Und es gibt dann Ruck, zack, das war, und dann kommen die Kellner, stehen schon, warten, stehen manchmal die Kellner da an dem Tisch, wo das Teller präpariert wird. Und dann sagen, wie sieht's aus mit den Schnecken, wie ist es mit der Hand? Wird der Schnecken, jawohl, holt die Schnecken auf, zack, kochen, Butter, nicht wahr? Und wird auf den Teller gestellt, zeigt die Blümchen dazu, ab in den Speisesaal, nicht wahr? Das wird ja, das ist schon, toll, Mensch, wenn das, weiß man immer nicht, wenn man hier draußen sitzt, wie das da hinten funktioniert, ne? Die Speisekarte ist zum Beispiel typisch für einen gewissen Stil, den ich hier so besonders liebe. Da gibt es neben all den feinen Sachen, auf die wir noch zu sprechen kommen, gibt es hier ein Menü Beaujolais, das heute, wie sagt man das, propagiert wird für 100 Francs. Und das beginnt entweder mit einem Salat Beaujolais oder mit Tripe à l'ancienne. Und à l'ancienne bedeutet mit sehr, sehr viel Zwiebeln. Und es wird davor gewarnt, diese Trip mit den vielen Zwiebeln abends zu essen, wenn man sowas nicht gewohnt ist. Als Hauptgericht war dabei entweder die wunderschöne warme Lyoneser Wurst mit Kartoffelsalat oder eine Andouillette im Weißwein. Und dann noch einmal Käse. Das ist ein so schönes Menü und das in einem 2-Sterne-Restaurant für nach deutschem Geld 36,50 €. Das ist schon toll. Vor allen Dingen, da hat man dann einen Geschmack, nicht wahr, der sich so sehr unterscheidet, gerade wenn man hier bei Bocuse und Chapelle und überall rumgefuttert hat, dann ist das ja besonders lecker, dass man hier sowas kriegt. Man kriegt ja auch Gras Double, man kriegt ja auch Œufs Mérite, also in Rotwein pochiertes Ei und solche Geschichten. Also das ist ja eine richtige Erholung hier nach all dieser Etepetete-Küche. Die Küche und die Atmosphäre und das alles bedingt auch das Gesicht der Klientel. Die ist hier etwas bürgerlicher, etwas bodenständiger. Man kann auch sagen, simpler, primitiver, aber die kommen rein und man sieht schon, wie die Augen rechts und links fliegen. Die denken, wenn sie zur Tür reinkommen, schon ans Essen, die Leute hier. Und das macht das dann wieder so schön hier. Und was es hier auch gibt, wenn man eine Pastete isst, also eine Terrine, eine Wildterrine oder irgendetwas, dann gibt es noch wie früher 4 verschiedene Sachen, also Gürkchen, Auberginen und es gibt irgendwie eine Art kalte Ratatouille, nicht Auberginen, Oliven und Zwiebelchen dazu. Eine Sitte, die ja schon längst vergangen ist, nicht wahr? In den feinen Restaurants aus Gründen der Pinglichkeit und bei den anderen aus Kostengründen. Hier ist das noch da. Und auch das ist schön. Salat Beaujolais aus Walnüssen, geröstetem Brot, aus gerösteten Speckstückchen, aber fein, fein und ohne Knorpel. Und aus etwas hartgekochten Eiern, pochierten Eiern, zerstückelten. Ja. Und dann mehrere Salatsorten zusammen. Es ist so einfach, so simpel, so bäuerisch. Aber hier eben ganz anders als bäuerisch. Hier ist es so fein. Da muss man eben nur mal ins Périgord gehen und diese elenden Entenlebersalate essen oder in die Etepetete-Restaurant mit ihren angestrengten Ikebana-Salaten. Das ist alles Mist. Das eine wie das andere kann man vergessen. Dieses hier ist genau das, was es sein soll. Nicht wahr? Es ist ein Salat und nicht mehr, aber der in seiner Vollkommenheit. Das Beispiel seiner merkwürdigen Art oder seiner überhaupt seiner Art ist das Blanc de Poulet, also die Hühnerbrust, die er auf der Karte hat. Und die hat er zweimal auf der Karte. Einmal à la crème, meistens als Bestandteil eines kleineren Menüs, oder als à la carte Gericht, à la crème de Morille, also mit Morchelsauce. Und wenn also nach einer Hühnerbrust ist und ich sage, hätte die gerne, dann sagt er ja, in welcher Fasson, die oder jene. Ja, die Entscheidung fällt natürlich schwer. Jeder weiß, die Meuchelsoße, die Meuchelsahnesoße ist etwas besonders köstliches. Ja, und man isst sie auch eigentlich nicht täglich. So tendiere ich zunächst einmal, die Meuchelsoße zu bestellen. Dann sehe ich, wie sich so ein wenig seine Augenbrauen zusammenziehen. Und dann bestelle ich doch schnell um. Denn er hat ja völlig recht. Eine Meuchelcremesoße ist so deftig, so stark vom Geschmack her. Die übertönt so ziemlich alles. Sie ist nicht subtil, sie kann es nicht sein. Sie ist lecker, aber nicht subtil. Er möchte es lieber doch ein bisschen mehr zeigen, dass er auch würzen kann und so weiter. Und hält mehr von den Nuancen. Und daher das einfache Poulet à la Creme. Das heißt, so einfach ist auch nicht. Das pochierte Ei in der dicken Rotweinsoße muss man sich merken, das ist ein Rezept, das werden wir schon rauskriegen. Das eignet sich ja sehr gut für alle, glaube ich, Haushalte. Und das ist also ganz hervorragend gewesen wiederum. Kommen wir mal zu den Hühner, zum Hauptgericht der Hühner. Und da erleben wir eine große Überraschung, indem wir nämlich diskutieren. Baba meint, das ist alles viel zu hart, viel zu viel auf Ruhe. Die Soße war zwar toll, aber sonst und so weiter. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass diese Hühnerstücke, es handelt sich hier um Brust, jeweils um eine Brusthälfte und jeweils um eine Keule, dass die noch ihre Haut haben. Das finde ich, muss nicht sein. Die Soße ist tatsächlich unglaublich cremig, butterig. Gut, und schmeckt natürlich fein. Von fein kann eigentlich auch nicht. Fein ist das falsche Wort. Sie schmeckt lecker. Aber fein ist sie nicht mehr. Das war sie mal irgendwann, bevor das letzte Viertel von Butter reingeklatscht wurde. Hier muss man, was denn das Huhn angeht, meine ich, muss man sich mal umgewöhnen. Da muss man daran denken, dass diese Art von Hühnern, die man normalerweise kriegt, keine eigentlichen Hühner sind. Hier die Hühner. Huhn ist genauso ein hartes Fleisch wie ein Kalb. Ja. Und so ist es ja auch hier. Es wird ja nicht rosa gebraten. Und davon hält er nicht. Von rosa gebratenen. Jedenfalls kann man ja nicht erwarten, eine Brechungbrust rosa, das heißt saftig, blutig, zu erwischen. Die ist ja weiß und die Schenkel sowieso. Wenn wir von den Desserts in der Auberge du Cep reden, muss man gleich bei dem kleinen Gebäck anfangen, das schon voraus verabreicht wird. Und wo von Anfang an, beim ersten Mal, mich die Mandelbögen so begeistert haben, dass sie zum Qualitätsmaßstab für Mandelbögen schlechthin wurden. Wo sie dicker waren und matschiger waren und penetranter, vielleicht auch gewürzt waren, da tauchten sie nicht so viel. Und besser als hier, nämlich zarter, knuspriger, waren sie eigentlich nirgendwo. Denn diese Mandelbögen von Cordomère sind einfach spitze. Nun kommt die große Überraschung. Man muss sagen, er selber macht sich überhaupt nichts aus süßen Sachen, er isst das Zeug überhaupt nicht. Aber irgendwie haben die auch alle seine persönliche Hand und deshalb schmeckt alles ganz gut. Er macht zum Beispiel Kokosflocken, eine recht ordinäre Art von Gebäck. Aber diese Kokosflocken, die verhalten sich ja zu anderen Kokosflocken wie, man kommt in den Vergleich, der mir jetzt im Moment nicht einfällt, und ähnlich verhält es mit allen anderen Sachen. Das sieht alles so simpel aus, dieses Sandgebäck mit diesem kleinen kandierten Kirschlein drin und so weiter. Aber wenn man das probiert, ist es so deliziös. Es ist so, was die Großmutter Buch oder von was weiß ich, vom Besten. Heute am Dienstag erscheinen manche Gebäcksachen wie von Freitag.
Sie hörten Im Topf ein Coquevin. Eine Sendung von Ulrich Gerhardt. Im Originalton Wolfram Siebeck. Ton Thomas Monajan. Regieassistenz Lena Demke. Collage und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.